Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Religionen-Podcasts. Ich bin Kirsten Dietrich und ich lade Sie ein in unsere Denkfabrik. Von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Über die prekären Arbeitsverhältnisse der Gegenwart und ihre Folgen denken wir mit Ihnen zusammen nach in diesem Jahr in unserer Deutschlandradio-Denkfabrik. Und das ist ein Problem, dem natürlich auch gläubige Menschen begegnen.
Leute, die ich kenne, die zu mir kommen, ich brauche 200 Euro bis Ende des Monats oder ich habe kein Geld, kannst du jemand oder kannst du mir Geld leihen? Ich erlebe das täglich.
Erzählt der Imam einer unabhängigen Moschee im Wedding, dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir, wie Kaiserreich und evangelische Kirche die Not der Arbeiter mit Kirchenbau lindern wollten, wie ein Arbeiterkind in die Kirchenleitung kommen konnte und wir begleiten einen Seelsorger, der sich zu einem Leben mit obdachlosen Menschen entschieden hat. Prekär arbeitende Menschen. Wo finden die religiös in Deutschland eigentlich eine Heimat? Wer vertritt die? Das wollen wir jetzt bei einem Ortstermin für die Deutschlandradio Denkfabrik in einer Berliner Moschee klären. Denn im Gegensatz zu den doch ziemlich bürgerlichen Kirchen kommen in die deutschen Moscheen viele Menschen, die in schlecht bezahlten Berufen gerade so ihren Lebensunterhalt verdienen können. Einen besseren Ort hat die deutsche Gesellschaft über lange Zeit für Migrantinnen und Migranten und damit eben für den Großteil der muslimischen Menschen in Deutschland nicht bereitstellen wollen. Und auch wenn sich das langsam ändert, ist es immer noch so, dass viele Moscheegemeinden sich wirtschaftlich am Existenzminimum entlanghangeln. Vor allem, wenn sie keinem der großen islamischen Verbände angehören und damit für die Finanzierung allein auf ihre Mitglieder angewiesen sind. Luise Sammann hat eine solche unabhängige Moscheegemeinde in Berlin besucht und gefragt, was diese Finanzsituation für Glauben und Gemeindeleben bedeutet.
Ein sonniger Freitagnachmittag. Gut 500 Besucher strömen nach dem wöchentlichen Freitagsgebet aus der Dar es Salaam Moschee zwischen Penny-Supermarkt und Döner-Imbissen in Berlin-Neukölln. Drei Männer mit Plastikkisten versuchen, die Gläubigen zu einer Spende zu bewegen, bevor sie nach Hause oder zurück an ihre Arbeitsplätze eilen. Im Namen Gottes für die Moschee rufen sie laut, lassen die Münzen in ihren Kisten klappern. Keine 30 Minuten später herrscht wieder Stille in der Dar es Salaam-Moschee. Imam Tahar Sabri sitzt in einem kleinen Büro, die Spendenkisten neben sich auf einem Tisch. Der Freitag ist ein wichtiger Tag für die Gemeinde, auch im finanziellen Sinne.
Eine Menge von Geld musst du durch Freitagsgebete sammeln. Das erste Woche immer das Entscheidende. Die Leute haben ihre Gehälter bekommen. Dann musst du irgendwie vom Kuchen was bekommen, bevor es ist alles ade und weg.
Knapp 3.000 Euro sind bei der heutigen Kollekte zusammengekommen. Mehr als 5.000 monatlich braucht die Moschee allein für Miete, Müllentsorgung, Strom und Gas. Beim Blick auf die Spendenkiste schüttet der Imam sorgenvoll mit dem Kopf. Diesen Monat wird es knapp werden.
Man merkt, dass jetzt seit Corona, dann Krieg, dann Preise sind richtig gestiegen, auch Lebensmittelpreise und all, merkt man, dass die Leute nicht mehr in der Lage zu spenden wie früher. Wenn Ängste da, dann sind die Leute auch mit ihrer Geld ausgeben zu erhalten.
Die Kosten der Moschee aber laufen weiter. Auch die tägliche Reinigung der Toiletten und Waschräume, die Gehälter des Imams oder des Hausmeisters und die regelmäßigen Veranstaltungen, für die die Dar es Salaam-Moschee inzwischen auch außerhalb der muslimischen Community Berlins bekannt ist, müssen fast ausschließlich über Spenden gedeckt werden. Wenn die freitägliche Kollekte dafür nicht ausreicht, geht der Imam zu muslimischen Geschäftsleuten in der Umgebung, bittet sie um Unterstützung.
Also es gibt Gott sei Dank hier in Berlin viele Ärzte, viele Geschäftsleute, viele Ingenieure. Es geht denen viel besser als die normalen Menschen, sage ich mal. Dann gehe ich zu denen, guck mal, Herr Doktor oder Bruder, es fehlt uns Geld in der Moschee. Und das macht, sage ich mal, den Balance wieder, bevor dass man irgendwie links oder rechts stürzt.
Ein schönes Gefühl sei das nicht, dieses Betteln für die Moschee, so der Imam. Auch möge er die Abhängigkeit nicht, die daraus leicht entsteht. Vor etwa 3 Jahren setzte er sich offen für das Projekt Sicherheit, Geborgenheit Neukölln ein, bei dem Läden, Moscheen und Vereine rund um die migrantisch geprägte Sonnenallee mit Aufklebern an Türen und Fenstern Schutz für Opfer von queerfeindlichen Übergriffen anboten. Kurz darauf verweigerten ihm einige der konservativen, aber wohlhabenden Spender seiner Moschee die Unterstützung. Der Imam zuckt mit den Schultern. Das Projekt unterstützt er bis heute. Auch wenn er es damit nicht immer allen recht machen kann. Die wichtigste Einnahmequelle bleiben auch deswegen die Freitagspredigten. Die ganze Woche über sammelt der Imam Ideen, mit denen er die Gläubigen erreichen und zum Spenden bewegen kann.
Das macht irgendwie eine Art von Herausforderung. Immer sich verbessern, Ideen, Taktiken und alles entwickeln. Aber es ist auch, der nimmt von Gesundheit, ständig eine Sorge, die ständig dich begleiten. Also ist es, die treibt dich nach vorne, das ist richtig, aber die bohrt in dir auch. Es ist nicht leicht.
Der Imam lehnt sich kurz in seinem Bürostuhl zurück, schließt die Augen. Seit dem Frühgebet um 4 Uhr morgens ist er auf den Beinen. Bis 22 Uhr ist er jeden Tag für die Gläubigen erreichbar, die nicht nur zum Beten, sondern auch auf der Suche nach Rat und Hilfe in die Moschee kommen. Seine nahegelegene Einzimmerwohnung nutzt er meist nur zum Schlafen. Urlaub hat er das letzte Mal vor 3 Jahren gemacht.
Aber ich lebe, Gott sei Dank. Ich habe nicht so viele Bedürfnisse. Es ist ganz okay. Gott sei Dank. Alhamdulillah, sagt man.
Und wahrscheinlich wäre Taha Sabri nicht Imam, wenn er nicht auch an dieser Situation etwas Gutes finden würde. Durch die ständigen Geldsorgen fühle er sich seiner Gemeinde auf besondere Art verbunden, sagt der gebürtige Tunesier. Die Dar es Salaam-Moschee liegt in einem der wirtschaftlich schwächsten Bezirke von Berlin. Zu ihren Besuchern gehören, wie insgesamt zu Neukölln, viele Arbeitslose, Flüchtlinge und Sozialhilfeempfänger. Auch wenn sie sonst nur ungern von ihrer Situation erzählen und vor dem Mikrofon einer Reporterin schon gar nicht, dem Imam vertrauen sie sich an.
Leute, die ich kenne, die zu mir kommen, ich brauche 200 Euro bis Ende des Monats oder ich habe kein Geld, kannst du jemand oder kannst du mir Geld leihen? Ich erlebe das täglich. Da kommt einer und sagt, meine Mutter in Lebanon oder weiß ich nicht, krank und braucht das und das und das, bitte kannst du dabei helfen. Also es ist ein ständiges Erlebnis, die ich erlebe, diese Not von Menschen. Und ich wundere mich, dass ein oder andere braucht 10 Euro. Ich sage, was ist mein Gott, was ist 10 Euro?
In seinem früheren Leben wäre es Taha Sabri schwer gefallen, diese Menschen zu verstehen. Bevor er Imam wurde, hatte er bei Daimler in Bremen einen sicheren Job, musste sich keine Gedanken über seine Ausgaben machen, erzählt er. Dass jemand gegen Ende eines Monats nicht mal mehr 10 Euro aufbringen kann, hätte er sich damals nicht vorstellen können.
Jetzt weiß ich ganz genau, ne? Limit kommt oft. Und es ist immer dieses Gefühl, okay, du weißt nicht, ob das reicht, das Geld für die Kosten von der Moschee. Reicht das oder reicht das nicht?
Durch die geschlossene Bürotür dringt Staubsaugerlärm in das kleine Büro.
Salam alaikum.
Alaikum salam.
Na, Habibi.
Imam Sabri betritt auf Socken den Gebetssaal, begrüßt Abu Allah, den 62-jährigen Hausmeister der Moschee. Gemeinsam freuen sich die beiden Männer über den neuen leuchtend roten Teppich unter ihren Füßen. 12 Jahre musste der Alte halten. Möglich war das auch dank der vielen ehrenamtlichen Gemeindemitglieder, die immer wieder zum Putzen und Staubsaugen in die Moschee kommen.
Derjenige, der nicht in der Lage ist, sage ich, Geld zu spenden, dann spendet er seine Zeit und seine Kraft und das machen viele.
Doch auch dieses ehrenamtliche Engagement, auf das gerade die unabhängigen Moscheen so dringend angewiesen sind, ginge in Krisenzeiten spürbar zurück, so Sabri. Viele Gemeindemitglieder erlebe er dieser Tage wie gelähmt. So oft er kann, versucht er sie im persönlichen Gespräch zu unterstützen. Eine zusätzliche Sozialberatung kann sich die Moschee nicht leisten. Dass er und seine Moschee keinem großen Verband wie etwa der DITIB angehören, mache es ihnen, wie vielen anderen unabhängigen Moscheen in Deutschland, auch in Krisenzeiten besonders schwer. Und doch überwiegen für ihn auch dann die Vorteile.
Du bist frei, du gehörst keinem Staat oder Organisation, die deine religiöse, politische Arbeit hier beschränkt oder festlegt oder Grenzen macht dafür. Unabhängigkeit ist es eine kostbare Sache.
Wie viele Moscheen in Deutschland vergleichbar prekär wie die von Imam Taha Sabri organisiert sind, lässt sich schwer sagen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Schätzungen gehen davon aus, dass ein Viertel bis zu einem knappen Drittel der rund 2800 Moscheen in Deutschland keinem der großen Dachverbände angehören. Prekäres Arbeiten, das Thema unserer Deutschlandradio-Denkfabrik. Dafür schauen wir jetzt ein bisschen zurück in die Geschichte. Als sich in Deutschland mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert die Arbeiterklasse bildete, schauten die Kirchen auf sie eher mit Misstrauen. Denn vor allem die evangelische Kirche sah sich Kaiser und Reich verpflichtet. Für potenziell aufrührerische Arbeiter hatte man da wenig Sympathien. Das lässt sich sehr deutlich im Berliner Stadtbild nachvollziehen. Denn das ist bis heute geprägt von Kirchenbauten aus der Kaiserzeit, die speziell für die wachsende Arbeiterschaft gebaut wurden. Ende des 19. Jahrhunderts wollte man so Säkularisierung und Umsturzgedanken bekämpfen und, so nannte man es in protestantischen Kreisen, in der verruchtesten Stadt der Welt die Moral wieder aufrichten. Christian Berndt über den Kampf von Kaiser und Kirche um die Arbeiterschaft Berlins.
Es ist Freitag und Freitag ist der Ausgabetag von Leib und Seele. Das heißt, eine Aktion, die wir zusammen mit der Berliner Tafel haben. Dort werden Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt, die vorher von diversen Einzelhändlern abgegeben wurden.
Es ist einiges los in der Osterkirche im Berliner Wedding. Im kleinen Gemeindesaal laufen Familien zwischen den Gemüsekisten und Kartons mit Lebensmitteln umher. Pfarrer Thilo Haag packt mit an. Die Ostergemeinde hat den Charme einer Kiezkirche.
Es ist ein klassisches Arbeiterquartier hier, der ganze Wedding und auch in anderen Teilen der Stadt, Kreuzberg, in Schöneberg, Prenzlauer Berg, wo vor allen Dingen die Arbeiterquartiere waren, wurden ja in der Kaiserzeit diese Kirchen errichtet, vor allen Dingen für die Arbeiterschaft. Oftmals unter dem Motiv, dass die Kirchtürme gewissermaßen aufragende Zeigefinger sind, um die Moral der Arbeiterschaft zu bessern.
Die Osterkirche wurde 1910 errichtet und war Teil eines einzigartigen Kirchenbauprogramms. Zwischen 1890 und 1910, also während nur 20 Jahren, wurden in und um Berlin 53 Kirchen errichtet, genauso viele wie insgesamt seit dem 13. Jahrhundert in der Stadt entstanden waren. Viele davon baute man in Arbeiterbezirken wie dem Wedding. Bei der Ostergemeinde reichte das Geld nur für eine einfache Ausstattung. Neben einem holzgeschnitzten Altar hängen vier Wandgemälde mit Motiven der Ostergeschichte. Dagegen wurde an der Immanuelkirche im Arbeiterviertel Prenzlauer Berg weniger gespart. Die prachtvollen Ornamentbemalungen mit Darstellungen biblischer Szenen hat nicht irgendwer gemalt, sondern Hofmaler Adolf Quenzen.
Also hier der die Kirche ausgemalt hat, der hat 2 Jahre später die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ausgemalt, die jetzt zerstört ist. Also hier haben wir praktisch noch ein Zeugnis seiner Arbeit, was heute noch so in der Form, wie es ursprünglich gemalt wurde, zu sehen ist.
Beleuchtet wird der dunkle hohe Saal von den leuchtenden Altarfenstern und das weit sichtbare Altarbild mit dem auferstandenen Jesus hat, sagt Pfarrer Marc Pockrand, eine Wirkungsgeschichte bis nach Russland entfaltet. Die Immanuelkirche wurde unter der Ägide des Kirchenbauvereins gebaut, der treibenden Kraft hinter den kaiserlichen Kirchenneubauten.
Und da war die erste am Nöldnerplatz, die Erlöserkirche, die dort geweiht wurde. Und diese hier war dann die zweite, 1893.
Zur Eröffnung kam das Kaiserpaar. Der evangelische Kirchenbauverein wurde 1890 auf Initiative Kaiser Wilhelms II. Gegründet und stand unter der Schirmherrschaft von Kaiserin Auguste Victoria. Ziel dieses Honoratiorenvereins, der Geld für den Kirchenbau sammelte, war es, dem Kirchennotstand in Berlin zu begegnen. Der war enorm, wie Benjamin Ziemann erzählt, Historiker an der Universität Sheffield.
In den Großstädten und gerade in Berlin gab es um 1900 Gemeinden in Arbeitervierteln, wo bis zu 60.000 Evangelische auf einen einzigen Pfarrer kamen.
Obwohl Berlin nach der Reichsgründung rasant gewachsen war und 1890 die Millionengrenze überschritt, war in diesem Zeitraum keine einzige evangelische Kirche gebaut worden. Das hatte verwaltungstechnische Gründe. Der preußische König durfte nach der Reichsgründung den Kirchenbau nicht mehr aus dem Staatshaushalt finanzieren. Der Magistrat lehnte finanzielle Unterstützungen ab, weil die Kirchen seit 1873 selber Kirchensteuern erheben durften. Aber für die Gründung des Kirchenbauvereins gab es auch noch einen anderen Grund. 1890 hatte Kaiser Wilhelm II. Bismarcks Sozialistengesetze gegen die Sozialdemokratie nicht verlängert. Er wollte den Kampf gegen die als Umstürzler angesehenen Sozialdemokraten nicht mit Verboten führen.
Er setzt dagegen ein anderes Konzept, nämlich eine konservative Werteoffensive. Und ein Medium dieser Offensive waren Kirchen. Das ist jetzt also eine andere Strategie auch gegenüber der Sozialdemokratie, der man das Wasser abgraben wollte, Kirchen als Versammlungsorte, als Wertevermittler und als Repräsentationsbauten.
Die evangelische Kirche sollte helfen, die Arbeiterschaft in die Gesellschaft zu integrieren und von der Sozialdemokratie wegzuführen, so der Kulturwissenschaftler Jens Witschocke von der Universität München. Die SPD galt als glaubensfeindlich.
Die hatte sich 1891 in ihrem Erfurter Programm darauf verpflichtet, Religion ist Privatsache. Aber am linken Rand der SPD gab es wichtige und an Gewichtigkeit zunehmende Stimmungen und Strömungen, die auf eine radikale Religionsfeindlichkeit setzten.
Allerdings, so Benjamin Ziemann, war die SPD nicht alleine für die Religionsferne in der Arbeiterschaft verantwortlich.
Die evangelischen Kirchen haben die industrielle Arbeiterschaft verloren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zumal in den großen Industriestädten ist es geschätzt worden, dass weniger als 1% aller Evangelischen in Berlin noch am Kirchenbesuch teilnehmen. Und das ist eine von der Arbeiterbewegung und vom Proletariat geprägte Stadt.
Der Protestantismus stand der Arbeiterschaft ferner gegenüber als der Katholizismus, der mit seinen Arbeitervereinen besser im proletarischen Milieu verankert war. Das zeigte sich auch an den Planungen des Kirchenbauvereins. Sie hatten oft wenig mit der Realität der Gemeinden in den Arbeiterbezirken zu tun, investierten zum Beispiel viel Geld in die Ausstattung der im historisierenden neugotischen Stil errichteten Kirchen, aber für den Bau von Gemeindehäusern blieb nichts mehr übrig. So auch in der Emanuelkirche.
In der Kirche kann man ja hier keine Gruppenzusammenkünfte machen, wie zum Beispiel für die Armenhilfe. Also das war ein ganz, ganz bedeutsamer Zweig hier in der Gemeindearbeit. Und die haben 30 Jahre lang immer beantragt, dass sie ein Gemeindehaus doch bekommen.
Die zum Teil auf über 1000 Plätze ausgelegten Kirchen waren dagegen oft überdimensioniert.
Diese Berliner Großkirchen, die in Gemeinden wie zum Beispiel Heiligkreuz in Kreuzberg aufgebaut wurden ab 1890, die standen im Prinzip leer.
Das hat sich bis heute in vielen Gemeinden durchgehalten. Zu viele Kirchen für zu wenige Kirchgänger.
Wenn wir nur unseren Wedding als Beispiel nehmen, hier gibt es mittlerweile 4 Kirchengemeinden im westlichen Wedding. Vermutlich würde das, was alle 4 Gemeinden leisten, auch in einer Gemeinde unterzubringen sein.
Pfarrer Pockrand von der Emanuelkirche findet sein Gotteshaus mit 1200 Plätzen dagegen nicht zu groß.
Also die Kirche ist schon für diese besonderen Anlässe nach wie vor von der Größe her optimal. Dadurch, dass zum Beispiel hier sehr große Konfirmandenjahrgänge sind, bekommt man hier zu den Konfirmationen dann alle, die kommen wollen, unter.
Zwar ist die Kirche bei normalen Gottesdiensten dünn besetzt, aber das, so Pockrand, war im Kaiserreich auch nicht anders. Im Berliner Stadtbild sind die Kirchen dieser Bauperiode bis heute präsent, die Säkularisierung aber hat das kaiserliche Bauprogramm nicht aufhalten können. Für die protestantische Kirche waren Großstädte wie Berlin seit dem 19. Jahrhundert ein ebenso wichtiger wie problematischer Ort.
Grundsätzlich bezieht sich der Protestantismus ja viel mehr auf die Lebensführung und das gute und richtige Leben. Also man könnte sagen, der Alltag ist da viel mehr der Schauplatz der Heilsgeschichte als im Katholizismus. Und deswegen ist natürlich ein Alltagsschauplatz wie die Stadt besonders wichtig. Aber die Großstadt ist kein Ort nur der guten Werke, sondern sie ist einer der Unsittlichkeit, der Ablenkungen, der Vergnügungen und der Gefahren. Und daher kommt dann die Stadtkritik.
Und die, so Jens Witschocke, fiel in protestantischen Schriften auffallend schärfer aus als in katholischen. Der Missionierungsgedanke war in Großstädten wie Berlin, das laut einem Zeitgenossen von der Stadtmission damals im Ruf der vergnügungs- und versuchungsreichsten Stadt der Welt stand, bei Protestanten besonders ausgeprägt. Heute sind die Protestanten zwar immer noch die größte Religionsgemeinschaft in Berlin, aber ihr Anteil an der gesamten Stadtbevölkerung beträgt weniger als 14%. Die Hauptstadt bleibt eine Herausforderung.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir reden übers Arbeiten, genauer über das Arbeiten, bei dem gerade mal genug fürs Leben rauskommt. Das Thema unserer Deutschlandfunk-Kultur-Denkfabrik in diesem Jahr: von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Mit den Arbeitern haben sich die Kirchen schwer getan, das haben wir gerade gehört. Wie in Berlin des industriellen Booms um die Wende zum 20. Jahrhundert zwar jede Menge Kirchen in die Arbeiterviertel gebaut wurden, in die die Zielgruppe dann aber nur in geringer Zahl kam. Arbeiterkirchen ohne Arbeiter. Wie sieht das heute aus? Haben die Kirchen Angebote für prekär Arbeitende, für die, die zur neuen Working Class gehören? Und mehr noch, gestalten diese Menschen das kirchliche Leben auch mit oder ist die Kirche vor allem eine bürgerliche Veranstaltung? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit einem Arbeiterkind, das es bis ins höchste Amt geschafft hat, das die evangelische Kirche in Deutschland so zu vergeben hat. Mit Nikolaus Schneider. Er ist Pfarrer und ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD und inzwischen im Ruhestand. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
Schönen Dank, Frau Dietrich.
Herr Schneider, Sie kommen aus einer Arbeiterfamilie. Ihr Vater hat in Duisburg im Stahlwerk am Hochofen gearbeitet. Wie exotisch war und ist das unter evangelischen Pfarrpersonen, wo das Pfarramt ja gerne mal von Generation zu Generation weitergegeben wird?
Also es ist schon die Ausnahme. Und diese Ausnahme fängt schon mit meinen Eltern an. Die waren sehr bildungsbewusst und haben es mir ermöglicht, dann aufs Gymnasium zu gehen. Die mussten dafür sogar am Anfang noch Schulgeld bezahlen. Das war wirklich die absolute Ausnahme. Dann muss ich aber auch sagen, ich bin sehr gefördert worden von meiner Schule, von meinen Lehrern. Ich wurde auch durch meinen damaligen Heimatpfarrer Joachim Barkenings gefördert. Also das war schon klasse. Ohne die, ohne meine Eltern und alle diese Personen, weiß ich nicht, ob das dann so geklappt hätte. Im Studium war ich die Ausnahme in der Tat. Und ich habe das beim Examen etwa ganz nett erlebt. Da wurden die Examenskandidaten alle vorgestellt mit Namen. Und dann sagte der Ausbildungsdezernent, das ist der Herr so-und-so, der kommt aus Birkenfeld, der Vater ist uns als Pfarrer so-und-so gut bekannt und. Und so ging das die ganze Zeit. Und als er zu mir kam, sagte er, und das ist der Herr Schneider, guckte auf seinen Zettel, aus Duisburg. Also merkte man schon. Ne?
War das ein schlimmer Moment oder war das irgendwie dann auch so ein Moment, wo Sie gesagt haben, ja, guck mal da, da bin ich.
Da stand ich drüber. Also ich fand das eher etwas belustigend, wo man einfach merkte, das war dem Ausbildungsdezernenten selber auch ein bisschen peinlich, der merkte, in welche Situation er mich hätte bringen können. Aber ich wusste ja, dass ich einen Weg gegangen bin, der eben die Ausnahme war und deshalb konnte ich ganz gut damit umgehen. Man kann sagen, in manchen Situationen war ich sozusagen in Anführungsstrichen der Held nach dem Motto, guck mal, jemand mit dem Hintergrund wird Pfarrer und hat diese Möglichkeiten in unserer Kirche auch wahrgenommen. Das wurde dann eher sehr positiv vermerkt und auch so gesagt. Und das habe ich denn durchaus auch als eine besondere Form der Wertschätzung erfahren.
Wie unterscheidet sich denn die Situation, aus der Sie gekommen sind und in der Sie Ihren Weg gefunden haben und sich ja hochgearbeitet haben, um dieses klassische Wort mal zu nehmen? Wie unterscheidet sich das von den prekär Arbeitenden heute?
Also, wenn ich auf mein Elternhaus schaue, dann hatte mein Vater eine feste Anstellung. Und es war gar keine Frage, dass wir auch eine Werkswohnung hatten. Und es war auch gar keine Frage, dass etwa das Werk mich ab und zu auch mal in Erholung geschickt hat und dass mein Vater gefördert wurde. Also man merkt, das war eine ganz andere Wertschätzung der Menschen. Mein Vater war natürlich Mitglied der Gewerkschaft und hat sich auch entsprechend engagiert. Also er hat schon sehr prekäre Zeiten erlebt, aber direkt nach dem Krieg wurde er sehr gefördert, sodass er am Ende ja als Meister und Obermeister dann im Betrieb aufgehört hat. Das ist nicht mit dem vergleichbar, was Menschen in prekären Arbeitssituationen heute erleben. Ich kannte nicht diese totale existenzielle Verunsicherung, ob das Geld wohl reicht, um genügend zu essen zu kaufen. So eine Situation kannte ich nicht.
Sie sind Pfarrer einer Kirche, die sich auf eine Bibel gründet, die ganz aus der Lebenswelt des menschlichen Arbeitens eigentlich schöpft in ihren Bildern und ihren Geschichten. Also wenn ich mir das Neue Testament zum Beispiel angucke, da geht es von der altersarmen Witwe, die sich trotzdem für andere aufopfert, bis zu Lohnstreitigkeiten unter saisonarbeitenden Hilfskräften bei der Ernte. Welche Rolle spielen diese Texte heute? Haben die noch eine aufrüttelnde Wirkung oder hat man sich zu sehr daran gewöhnt, die nur geistlich zu lesen, nach dem Motto, sind wir nicht alle arm im Angesicht des Herrn?
Ja, solche Auslegungen hat es gegeben und wird es sicher auch heute noch geben, aber die anderen eben auch. Wir haben eigentlich im Studium gelernt, solche Texte in ihrem jeweiligen historischen Kontext zu verstehen und denn auch die Brisanz, die aus ihnen spricht, zu verstehen, sodass wir auch in der Lage sind, diese Brisanz auf heute zu übertragen und dann etwa auch auf prekäre Arbeitsverhältnisse oder Ausbeutungsverhältnisse heute zu übertragen und unsere Stimme entsprechend zu erheben. Also die Möglichkeiten sind da und ich bin sehr sicher, dass es auch viele Pfarrerinnen und Pfarrer gibt, die das genauso machen, dass es aber auch andere gibt, die es alles nur vergeistigt interpretieren. Da kann ich Ihnen nicht widersprechen, die gibt es sicher auch.
Und wo sind diese Arbeitenden in der Kirche? Also kommen die als Klientinnen in die Beratungsangebote oder gestalten die Kirche wirklich mit?
Auch das kommt sehr darauf an. Das ganz pauschal zu sagen, ist schwierig. Ich selber war Pfarrer in meiner ersten Pfarrstelle in Duisburg-Rheinhausen. Die Kirchengemeinde bestand zu 95% aus Kruppianern. Und es war uns damals auch gelungen, Menschen aus dem Hüttenwerk und aus dem Stahlbau auch für die Leitungsgremien unserer Kirche zu gewinnen. Die saßen also auch in den Leitungsgremien. Und da waren nur zwei Akademiker drin, die also dann auch wichtige Funktionen hatten, aber die anderen repräsentierten durchaus die Arbeiterschaft, die eben auch 95% der Gemeindeglieder waren. Also immerhin, das kam vor. Die höheren Ebenen, da sind sie aber nicht mehr aufgetaucht. Das muss man auch deutlich sagen, weil einfach der Umgang mit dem Wort und die öffentliche Argumentation war nur im Ausnahmefall ihre Sache. Die Geselligkeitsformen, die wir angeboten haben, die wurden durchaus wahrgenommen. Der Gottesdienst selber, der ja eigentlich unser Kerngeschäft ist, beim Gottesdienst selber war es mühsam. Und das sind tendenziell Arbeitsplätze, die nicht sehr kommunikativ sind. Da redet man auf Zuruf, das Nötigste. Da ist es laut, da ist es dreckig. Das ist nicht der Ort, wo man differenzierte Kommunikation lernt und einübt. Und aus diesem Grunde war das auch nicht verwunderlich. Es hat mich auch nicht geärgert. So ist das sicher auch noch in anderen Arbeitergemeinden, wenn da Pfarrerinnen und Pfarrer sind, die ein Verständnis für ihre Leute haben und die sich auch darum bemühen. Aber man muss sagen, das ist sicher nicht der Durchschnitt und sicher nicht der Normalfall in unserer Kirche. Unsere Kirche ist nun mal eine Kirche des Wortes. Das ist auch typisch evangelische Tradition. Das ist katholisch durchaus noch ein bisschen anders. Wir sind Kirche des Wortes. Bei uns wird ausgelegt, wird nachgedacht, wird diskutiert. Und das ist eher etwas, was in bürgerlichen Kreisen verbreitet ist und auch Menschen aus diesen Kreisen eher anspricht und in den Gottesdienst hineinzieht. Dass wir mehr oder weniger bürgerlich sind.
Aber müssten sich dann nicht die Strukturen ändern, sodass der soziale Anspruch, der dann in freundlicher Zuwendung, ja durchaus in wohlwollender, in sich einsetzender Zuwendung zu denen, die eben des Wortes nicht so mächtig sind, also sprich die anderen Bildungshintergrund zum Beispiel haben, müssten sich diese Strukturen nicht verändern, damit sie denen auch angepasst sind und damit die dann auch wirklich da gestaltend tätig werden können?
Ja, in den Arbeitergemeinden auf jeden Fall. Aber wissen Sie, der Gottesdienst und das Wort Gottes und die Predigt, das ist unser Kerngeschäft. Und das können wir nicht aufgeben. Davon leben wir. Und wir müssen auch andere Formen finden, in denen wir auch diese Elemente, die Predigt ausmachen, Menschen nahebringen können. Da bemühen wir uns auch, aber wie gesagt, Menschen damit zu erreichen, alleine über diese Form, ist wirklich ganz schwer und nur im Ausnahmefall möglich. Deshalb eben die anderen Formen, die stärker geselligkeitsorientierten Formen, die aber bestimmte Inhalte tragen und die vor allen Dingen nicht überheblich von oben herab sich den Menschen zuwenden, sondern die sie respektieren und zwar auf Augenhöhe respektieren und sie auch wertschätzen. Und da bin ich ziemlich sicher, dass wir auch eine Menge Leute in unserer Pfarrerschaft haben, die das machen und die das können. Die anderen, die das mehr von oben herab machen und die Leute nicht so ernst nehmen, die nicht ihren Bildungsstand haben, die gibt es sicher auch. Ich fürchte fast, dass das eine Mehrheit sein könnte. Bei bestem Bemühen kommt das ja dann durch. Aber die andere Seite gibt es auch. Wissen Sie, das volkskirchliche Prinzip heißt ja gerade, wir stellen uns auf die Verhältnisse ein, wie sie jeweils vor Ort gegeben sind. Und sie haben kaum noch reine Arbeitergemeinden. Das ist eher die Ausnahme, weil einfach die Arbeitswelt sich auch so verändert hat.
Trotzdem habe ich das Gefühl, die Stimme der Kirche, die war schon mal lauter beim Einsatz für diejenigen, die eben am Rand des Prekären, am Rand der Armut arbeiten.
Ja, also ich will Ihnen Ihre Wahrnehmung nicht bestreiten. Ich kann nur für mich persönlich und auch für einige Leute, die ich kenne, wo auch bestimmtes Engagement, das ich überschaue, schon sagen, dass wir uns immer so verstanden haben, dass wir die Menschenfreundlichkeit Gottes gepredigt haben, uns aber auch öffentlich und politisch dafür eingesetzt haben, dass Menschen mit Respekt behandelt werden. Und also gerade in sozialpolitischen Fragen war ich nicht gerade leise. Ich glaube, das hat insgesamt auch damit zu tun, dass die Stimme der Kirche in der Öffentlichkeit nicht mehr so gehört wird, wie das noch zu meinen aktiven Zeiten war.
Müsste sich dann vielleicht Engagement einfach auch verändern? Also zum Beispiel in einer Situation wie heute, in der die Arbeitswelt so zersplittert ist und jede nur für sich kämpft, wäre es dann vielleicht nicht sinnvoller, wenn die Pfarrpersonen oder Mitarbeitenden in Supermärkte oder zu Lieferdiensten gehen und da zum Eintritt in die Gewerkschaft ermutigen? Also da Menschen eine Möglichkeit geben zur Vergemeinschaftung, die eben nicht notwendig auf die Kirche zielt und nicht notwendig auf die Teilnahme am Gottesdienst, sondern überhaupt um eine Quelle für Solidarität zu schaffen.
Ja, das ist absolut wichtig. Und Menschen zu ermutigen, sich zu organisieren, sich in Gewerkschaften zu organisieren, dazu zu ermutigen, ist absolut richtig. Das habe ich auch immer getan. Aber hier müssen wir ein bisschen auf unsere Rollen aufpassen. Wir sind nicht eine Form von Gewerkschaft. Die Rollen müssen klar sein. Wir sind Kirche, wir verkündigen das Wort Gottes, aber wir verkündigen es eben in Wort und Tat. Und zur Tat gehört auch die Solidarität. Und die, deren Kerngeschäft die Solidarität ist, ohne den Glaubenshintergrund, der für uns ja tragend ist, sondern das kann ja ein ganz anderer Hintergrund sein, etwa aus dem Sozialismus. Das muss schon erkennbar bleiben, dass wir das nicht bestreiten, sondern dass wir das für richtig halten, dass wir auch dazu ermutigen, ja, das sollten wir tun und da, wo es geht, auch mit Gewerkschaften zusammenarbeiten.
Die Bibel erzählt von den Arbeitern im Weinberg, aber in den Kirchen hat es die Working Class bis heute schwer. Darüber habe ich mit Nikolaus Schneider gesprochen, dem ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland und selber Kind einer Arbeiterfamilie. Was tun gegen die Not der Arbeiter und Arbeiterinnen, die in den boomenden Fabriken des 19. Jahrhunderts ausgebeutet wurden? Die katholische Kirche reagierte darauf mit der Entwicklung einer eigenen Soziallehre und die wirkt in den Regelungen des Sozialstaats bis heute fort, auch wenn die neuen, ungesicherten Arbeitsverhältnisse der Gegenwart eine ganz neue Herausforderung darstellen. Wer heute prekär arbeitet, ist dabei auf sich gestellt, hat selten eine starke Gewerkschaft oder eine andere Gemeinschaft im Rücken. Und deswegen muss auch mögliche Hilfe und Unterstützung diese Individualität zumindest erstmal ernst nehmen. Das kann so weit gehen, dass jemand dann das eigene Leben ganz dieser Hilfe widmet. Der Berliner Obdachlosenseelsorger Wolfgang Wilsch ist so jemand. Auch wenn er die katholische Kirche als Organisation hinter sich weiß, sein Lebensweg und der seiner Familie ist trotzdem individuell und radikal. Alles zu teilen mit denen, die Hilfe am meisten brauchen. Wir wiederholen ein Porträt von Gunnar Lammertürk.
Manchmal muss man auch rausgehen, an den Rand, raus aus der Kirche, raus aus der Gesellschaft, um zu finden.
Wolfgang Wilsch erinnert sich an seine Jugend. Ende der 1980er Jahre lebte er im beschaulichen Ravensburg in einem Haus mit Sinti und Roma, Punks und anderen Menschen vom Rand der Gesellschaft. Katholisch geprägt, persönlich fromm, fehlte ihm etwas, was er hier fand. Menschen, die anders leben wollten, deren Biografien Scharten und Brüche hatten. Um dieselbe Zeit besuchte er eine Kommune der Gemeinschaft Brot des Lebens in der Normandie.
Da war ein runtergekommenes Kloster, es war kalt. Das erste Zimmer, wo drin ich geschlafen habe, das war dann in einem Schlafsack, da ist mir der Putz tatsächlich in der Nacht auf den Kopf gefallen. Und ich dachte, was ist denn das? Und eigentlich wollte ich schnell wieder weg. Gleichzeitig war da was da, was mich berührt hat. Da waren Priester vor Ort, da waren Nonnen vor Ort, Familien, die zusammen gelebt haben. Es war für mich eine neue Erfahrung, dass diese unterschiedlichen kirchlichen Stände zusammengelebt haben.
Und das ein wenig wie in einer Hippie-Kommune mit katholischer Grundausrichtung, mit Gottesdienst, Eucharistiegebet und Gesang. Und noch etwas war ungewöhnlich. Mit ihnen lebten Obdachlose, nicht zufällig. Das gehörte zum Wesenskern der Gemeinschaft. So war es auch nicht zufällig, dass der junge, zwischen Ablehnung und Anziehung schwankende Besucher von einer nach klösterlichen Gelübden lebenden Schwester der Gemeinschaft gefragt wurde:
Willst du einfach leben? Willst du arm leben? Habe ich gesagt, nee. Es war ehrlich. Aber diese Frage hat in mir gearbeitet.
Und die Frage wirkte. Bald entschlossen sich Wolfgang Wiltsch und seine Frau der Gemeinschaft Brot des Lebens beizutreten. Nach mehreren Stationen zogen sie 2004 mit ihren Kindern, Obdachlosen und Schwestern der Gemeinschaft in ein zuvor von einer Studentengemeinde genutztes Haus in Berlin-Friedrichshain. Im kleinen Innenhof befindet sich dort die Kapelle St. Nikolaus.
Was man jetzt eigentlich in keiner Kapelle sonst findet, in Deutschland, glaube ich, das ist, dass wir jetzt in der Kapelle eine Tür öffnen und dann kommen wir nicht in die Sakristei, sondern wir kommen in einen Schlafraum. Wir sind hier jetzt in einem einfach nur durch Schränke abgetrennten Raum in der Kapelle. Und was hier passiert, das ist, dass vor allem in den Wintermonaten, in den Sommermonaten vereinzelt obdachlose Männer übernachten.
Die Kirche als Zufluchtsort. In der Kapelle sind die Herzstücke der Gemeinschaft beieinander, das Gebet, vor allem die stille Andacht vor dem Allerheiligsten und die Begegnung mit denen am Rand. In diesem Fall nicht jene, die mit im Haus leben, sondern die, die zeitweilig Schutz und Hilfe suchen. Für die sorgt die Gemeinschaft auch in einer kleinen Notübernachtung neben der Kirche St. Pius. Dafür nutzt sie Wohncontainer für Einzelpersonen, die im Sommer auf Festivals stehen. Während der Kälteperiode waren es 8, zurzeit stehen dort noch 4. Nico, ein älterer Obdachloser, fand in einem eine Unterkunft.
Das Bett und ein bisschen Platz, wo man sich drehen und wenden kann. Meine Privatsachen sind hier in den Taschen verstaut und das war's eigentlich. Aber man hat's warm und trocken. Man hat hier seine Privatsphäre. Ne? Also da schnarcht niemand oder irgendwie sonst was oder... Man hat seine Ruhe.
Wolfgang Wiltsch, der obdachlosen Seelsorger am Erzbistum Berlin ist, teilt sein Leben seit vielen Jahren mit ihnen. Denn er ist überzeugt:
Wir können nicht Kirche sein, wir können uns im Glauben nicht entwickeln, wenn wir nicht mit den Armen zusammen sind.
In der Wohngemeinschaft im Friedrichshain steht dafür der große Gemeinschaftsraum, in dem sich alle treffen und gemeinsam essen. Die zwei französischen Schwestern von Brot des Lebens, eine ledige Frau der Gemeinschaft, 3 Männer, die einst auf der Straße lebten, Obdachlose aus der Notübernachtung. Und Wolfgang Wiltsch mit seiner Familie, die nebenan eine kleine Wohnung haben. 4 Kinder sind hier groß geworden. Nicht immer ist das Leben mit dem Menschen am Rand einfach. Für Wolfgang Wiltsch hat es dennoch einen unschätzbaren Vorzug.
Ich bin eigentlich ein Freiheitsfanatiker. Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier. Aber das ist eine innere Freiheit. Das hat nichts mit Formen zu tun. Man ist in genauso vielen Zwängen drin wie jeder andere. Aber es geht um eine innere Freiheit, Befreiung.
Von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Auch gläubige Einzelne wie religiöse Institutionen haben Ideen zu diesem Thema unserer Deutschlandradio-Denkfabrik in diesem Jahr. Über welche Herausforderungen wir in der Denkfabrik im nächsten Jahr konzentriert nachdenken wollen, da sind übrigens Sie gefragt.
Deutschlandfunk Kultur.
Die Deutschlandradio Denkfabrik geht in eine neue Runde.
Welches Thema sollen wir 2023 besonders in den Fokus nehmen?
Die Idee ist, so ein Thema, was die Hörer und Hörerinnen schätzen und wichtig finden und was wir als Journalisten und Journalistinnen sehr wichtig finden, über das ganze Jahr zu verfolgen.
4 Themen stehen zur Auswahl.
Wie lässt sich die Demokratie verteidigen? Was lässt sich aus der Dauerkrise lernen? Welche Energien treiben uns in Zukunft an? Oder warum beschäftigen wir uns so viel mit uns selbst?
Stimmen Sie ab auf deutschlandradio.de/denkfabrik.
Bis zum 30. September.
Religionen im Radio gibt's immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft können Sie auch im Deutschlandfunk hören, werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.